Hallo zusammen, willkommen zu dem Physikalischen Technik Podcast. Ich bin euer Host heute, Ney Moreira. Ich bin Professor für Physik, Simulation, Modellbildung und regenerative Energietechnik an der Hochschule München. Und heute in unserem Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist der Dr. Wolfgang Brunner. Der ist heute der Direktor von der IoT Lab in St. Gallen in der Schweiz. Und ich habe den Wolfgang hier eingeladen, weil wir haben drei sehr wichtige Themen in unserer Gesellschaft heutzutage. Das heißt Umwelt, die Vernetzung der Gesellschaft und Digitalisierung. Und der Wolfgang, der ist jemand, der nicht nur sich als Physiker Gedanken darüber gemacht hat, sondern auch aktiv diese Themen gestaltet. Deswegen möchte ich gerne so unseren Gast heute begrüßen. Also hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Ney. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und bin gespannt auf deine Fragen.
Sehr gerne. Genau, also das erste Thema hier, also bevor ich so viel über dich spreche, dann würde ich dich bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst und so ein bisschen über deinen beruflichen Lebenslauf sprichst.
Okay, ja gut, ich fange mal ganz von vorne an. Also ich bin von Haus aus promovierter Physiker. Ich habe an der Universität Stuttgart mein Physikdiplom gemacht. Damals gab es noch keinen Bachelor oder Master. Und was aber wirklich toll war, auch dass ich damals schon den ersten Einblick hatte in die Hightech-Industrie. Ich habe ein knappes halbes Jahr im Silicon Valley gearbeitet während meines Studiums bei IBM in einer Wafer Fab, die mikrostrukturierte Läseköpfe für Festplatten hergestellt hat. Und was sie auch noch gemacht hat, um Geld zu verdienen, weil ich neugierig war, ich habe mit Kommilitonen, Bekannten zwei Firmen gegründet. Heute wird man Startup sagen im Bereich Optical Character Recognition. Wir haben Webdesign gemacht und Linux-Server für mittelständische Unternehmen verkauft. Dann, nach dem Studium, bin ich ja der Universität Stuttgart treu geblieben. Ich habe mir mehr oder weniger ein eigenes Doktorthema gesucht. Ich wollte Dünnschichten für die Photovoltaikindustrie und für Sensorikanwendungen untersuchen. Das war mikrokristallines Silizium, amorphes Silizium, und konnte dafür dann den Professor Michael Mehring gewinnen, meinen Doktorvater, habe in seinem Institut diese Schichten untersucht mit elektrisch detektierte Elektronenspinresonanz und mit normaler Elektronenspinresonanz und anderen Verfahren. Genau. Und dann bin ich 2002 in einem großen Technologiekonzern hier im Raum Stuttgart eingestiegen. Meinem ersten Job war ich Projektleiter und meine Aufgabe war es, neue Produktionsverfahren einzuführen, um die Produktion günstiger zu machen und die Prozesse sicherer zu machen. Dann war ich in der gleichen Tätigkeit ein Jahr in den USA. Und bin dann nach 3, 4 Jahren wieder zurück zu den Wurzeln. Ich war in einem kleinen Team, das ein neues Geschäftsfeld entwickelt hat für Bosch, die Firma, in der ich heute arbeite. Da ging es um den Start des Solargeschäfts und ich war dort verantwortlich eben für die Geschäftsfeldanalysen, habe Merge Acquisition Projekte geleitet. Also das Ziel war es damals, eine Firma aufzukaufen, und dieses Projekt habe ich auch geleitet und bin dann im Anschluss nach Ostdeutschland migriert mit meiner Familie und war dann im neuen Werk und im neuen Entwicklungsbereich von dem Geschäftsbereich Solar Energy verantwortlich für die Systementwicklung, habe dort ein Team aufgebaut und dann eben Photovoltaik Systemtechnik entwickelt. Genau, und nach 4, 5 Jahren bin ich dann wieder zurück ins Schwäbische gekommen, in die Heimat, und war dann 4, 5 Jahre jetzt in meiner letzten Tätigkeit in der Zukunftsforschung von Bosch und dort verantwortlich für neue Zukunftstechnologien. Ich habe neue Zukunftstechnologien analysiert und den Einfluss dieser Technologien auf die Firma, für die ich heute arbeite, eben mit Experten diskutiert. Ney und ich haben uns damals kennengelernt in der Zeit. Ich habe auf unterschiedlichsten Ebenen mit Executives diskutiert, bis auf Geschäftsführungsebene, um eben die Implikationen dieser neuen Technologien strategisch auch abzuleiten und dann Konsequenzen daraus abzuleiten für die Firma. Genau. So, und jetzt bin ich verantwortlich für dieses Lab. Das ist eine Kooperation zwischen der Firma, bei der ich arbeite, der Universität St. Gallen und der ETH Zürich. Und jetzt beschäftige ich mich mit digitalen Geschäftsmodellen und spannenden digitalen Technologien, wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz.
Warum Physik? Warum hast du überhaupt Physik studiert? Selbst wenn du diesen Antrieb nach Anwendung und Industrie immer gezeigt hast. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst sogar in Silicon Valley, du warst ein Gründer. Warum hast du dich für die Physik interessiert?
Also der erste Beweggrund war sicher, wenn ich jetzt zurückblicke, meine Jugendzeit. Ich würde behaupten, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich möchte die Dinge ergründen. Und die Physik ist natürlich die Naturwissenschaft, die zum Beispiel Naturphänomene ergründet. Also alles, was uns umgibt, ist im Prinzip Physik. Und das war sicher einer der ersten Gründe. Der zweite Grund ist, dass die Physik per se sehr generalistisch angelegt ist und auch die Basis ist für viele andere, zum Beispiel Ingenieursfächer oder aber auch Naturwissenschaften. Also die Physik ist sehr wichtig für die Chemie, für Maschinenbau, für das optische Ingenieurwesen, Optik oder aber auch für die Elektrotechnik. Und das hat mich neugierig gemacht. Ein dritter Punkt war vielleicht so das Thema Purpose. Wir haben in der Vergangenheit am Mittagstisch immer diskutiert, wir leben im Energiezeitalter und jemand, der Physik studiert und sich mit Energietechnologien beschäftigt, der wird zukünftig auch immer einen Job finden und einen guten Haushalt haben, Geld verdienen und hat eine sichere Basis für sich und seine Familie. Ich denke, das war der dritte Punkt. Also es ist erstens das Thema Naturphänomene verstehen, die Welt besser zu verstehen, wie Faust schon im Faust steht, zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Zweitens eine sehr generalistische Naturwissenschaft, die Basis ist für andere Naturwissenschaften und Ingenieursfächer. Und drittens generell das Thema Energietechnik hat mich immer interessiert, ist die Basis für unsere Gesellschaft, so wie wir heute leben. Und deshalb habe ich Physik studiert.
Ich glaube, dass du hast also schon ganz am Anfang gemerkt, dass Physik wirklich so nah an deinem Leben ist. Trotzdem hast du in der Uni geforscht, hast deine Promotion gemacht und nachdem hast du so vieles in die Industrie gesehen. Deswegen, du hast also den Blick von beider Seiten, also Industrie und wissenschaftliche Arbeit in der Universität. Mhm. Und deswegen frage ich dich, also gibt es interessante Physik außerhalb der Uni?
Ja, auf jeden Fall. Also per se gibt es natürlich extrem spannende Grundlagenphysik, die heute im universitären Umfeld verankert ist. Im mikroskopischen gab es ja vor einigen Jahren die Entdeckung des Higgs-Bosons in CERN. Das ist natürlich unglaublich faszinierend. In der makroskopischen Physik, Astrophysik, gibt es laufende Entdeckungen, in der Astrophysik beispielsweise. Aber das sind ja die Fächer oder Themen, das ist klassische Grundlagenphysik. Da muss man ganz tief bohren, um an neue Erkenntnisse ranzukommen. Und das sind Erkenntnisse, die heute noch keine Anwendung finden. Andererseits gibt es zurzeit einen Trend in Richtung Quantentechnologien. Also du fragst jetzt nach Anwendungen. Also was gerade sehr stark jetzt die Labore an den Universitäten verlässt, sind die Quantentechnologien, zum Beispiel Quantensensoren, bei denen man Einzelatomeffekte nutzt, um zum Beispiel über Feldstellen in Diamant extrem sensitiv und richtungsorientiert elektrische Magnetfelder zu untersuchen. Und das Thema Quantencomputing. Als ich an der Uni geforscht habe, in meinem Institut haben wir uns auch mit Quantencomputing beschäftigt und das jetzt viele Jahre später, zwei Dekaden später, kommt jetzt langsam in die Industrie und Google oder auch IBM investieren hier sehr viel Geld, um diese Physik in eine Anwendung zu bekommen. Und ich sage mal, das ist jetzt so ein Rising Star, sind die Quantentechnologien. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich etablierte Physik, die heute in der Anwendung schon ist. Das ist die Oberflächenphysik, Materialfestkörperphysik, das ist die Optik, also Jenoptik oder Zeiss, die haben sicher einige Physiker in ihren Laboren oder in ihren Entwicklungsabteilungen, die neue Optiken entwickeln, zum Beispiel für die Scanner, um hochpräzise, hochfeine 5-Nanometer-Chips zu produzieren, wie bei TSMC in Taiwan. Dann gibt es hier im Großraum Stuttgart Lasertechnologie, also Trumpf Lasertechnik, einer der Weltmarktführer für Lasersysteme, die auch an Physikern sicher interessiert sind, da bin ich überzeugt, und entsprechende Kooperationen auch haben mit der wissenschaftlichen Landschaft in Deutschland oder sogar international. Also ja, es gibt sehr viel Physik auch in der Anwendung.
Was ich ziemlich interessant finde, was schließt auch zusammen, was du vorher gesagt hast, ist diese zentrale Stellung der Physik in dieser ganzen Landschaft. Das fällt mich also immer wieder auf, also wie ähnlich die Methodologie sind. Zum Beispiel, so letztes Semester habe ich eine Vorlesung gegeben, das war so Heat-on-Mass-Transport. Und so ein Großteil die mathematische Maschinerie, die man braucht für zum Beispiel eine Heizung zu projizieren, es ist genau die gleiche Maschinerie, wie man bei Quantum Mechanics benutzt. Mhm. Also die ganze Lösung, wo differenzielle Gleichung, Superposition, wo entsteht, also die ganze Fourier-Analyse. Und das sind Sachen, die Physiker sehr gut lernen. Die kann man also so für Quantum Mechanik oder auch für Heat-to-Mass-Transport auswählen.
Oder in der Finanzindustrie Risikoanalysen machen für Portfolios oder bei Lufthansa Optimierungsprobleme lösen,
Management-Theorien,
Flugstrecken. Also das sind jetzt aktuelle Jobs, die ich kenne. Ein Bekannter von mir hat das gemacht, er war theoretischer Physiker. Ja, absolut. Die mathematischen Verfahren, die wir ja kennen, die Mathematiker entwickelt haben oder Physiker entwickelt haben, ein Grund waren ja oftmals in der Vergangenheit, dass man physikalische Probleme erst mit diesen neuen mathematischen Verfahren lösen konnte. Also die Zielrichtung der Mathematik war teilweise durchaus auch, neue Verfahren zu entwickeln, die man braucht, um physikalische Probleme zu lösen.
Du hast also ganz viel Erfahrung schon gesammelt, um also diese Zukunft zu gestalten. Mit erneuerbarer Energie, hast du gesagt, was es immer interessiert, an Photovoltaik oder auch als Zukunftsforscher. Jetzt also bist du ganz stark an der Vernetzung der Gesellschaft oder die Maschinerie der Gesellschaft mit involvierst. Wie hat die Physik dich dabei geholfen?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich würde sagen, Punkt 1, die Ausbildung als Physiker, die ist extrem breit. Ja, ich beispielsweise, wenn ich jetzt in mein Curriculum schaue, ich habe Mathematik studiert, höhere Mathematik 1 bis 4, organische Chemie, nicht organische Chemie, dann die ganzen Experimentalphysikfächer und die theoretische Physikfächer, angefangen Quantenmechanik, Thermodynamik, Elektrodynamik. Also man hat ein sehr breites Studium und kratzt an extrem vielen Themen, die Basis sind für die heutigen Top-Innovationen in dieser Welt. Dann das Zweite ist, ich konnte mich fokussieren. Ich habe Sensorik beispielsweise als Vertiefung gewählt und Oberflächenphysik. Und diese Kompetenzen haben wir jetzt, sage ich mal, in technischen Feldern bei der Firma, bei der ich arbeite, immer geholfen, mich schnell in neue Gebiete einzuarbeiten. Ich habe ja immer Ankerpunkte gehabt, auf die ich mich verlassen konnte. Also ich hatte eine Basis und konnte auf dieser Basis aufbauen. Also breite Skills, breite Kompetenzen ist, denke ich, extrem hilfreich, um relativ schnell mich in neue technologische Themengebiete einzuarbeiten. Beispiel bei meiner letzten Aufgabe, Zukunftstechnologien, also ich habe die 30 wichtigsten Zukunftstechnologien analysiert und mit Experten diskutiert. Da muss man einfach schon ein gutes Kompetenzset haben, um mit den richtigen Fragen dann schon mal auf die Experten zuzugehen, um da sich nicht gleich zu blamieren. Ja. Das Zweite ist, Physik ist jetzt natürlich nicht wirklich ein Schmalspurstudium. Ich glaube, auch nicht jeder hat, man hat Stärken und Schwächen auch im Physikstudium. Es gibt Themen, die liegen einem und es gibt Themen, die liegen einem nicht so. Das heißt, man muss sich auch in Sachverhalte oder in Themengebiete eindenken, die einem vielleicht nicht so liegen, aber die hochkomplex sind. Und das ist im beruflichen Alltag natürlich auch so später. Also dieses eine hohe Auffassungsgabe haben, sich schnell in auch artfremde Themengebiete einzuarbeiten. Ich denke, das liegt einem Physiker, beispielsweise als M&A-Projektleiter. Da hatte ich, saßen dann plötzlich drei Anwälte von der Firma da und haben mir erklärt, welche Legal-Risiken es gibt. Und ich musste mit denen über Legal-Risiken diskutieren. Dann waren die Anwälte da, die Steuerrecht beherrschen. Dann hat man steuerrechtliche Fragestellungen diskutiert. Dann hat man industrielle Konzepte entwickelt oder auch dann solche Kommunikationskonzepte entwickelt oder wie kann ich die Mitarbeiter der Firma, die man akquirieren möchte, wie geht man da am besten vor? Also man hat extrem viele diverse Fragestellungen und muss sich relativ schnell in diese komplexe Fragestellung reindenken können. Und ich glaube, jemand, der das Physikstudium absolviert hat, der hat bewiesen, dass er analytisch denken kann, dass er sich schnell in Themengebiete eindenken kann. Und ich sage mal, die Synapsen arbeiten da oben richtig und gut und in die richtige Richtung. Das ist wichtig und das hat mir geholfen. Das waren, denke ich, die zwei Dinge. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn man im Labor arbeitet, so wie ich, Experimentalphysik, da kommen vielleicht auch praktische Themen dazu. Also man sitzt mit dem Lötkolben am Experiment und baut sich eine Verstärkerschaltung zusammen oder also auch dieses Praktische habe ich erlebt als Experimentalphysiker und das hilft einem später auch, wenn man im Produktionswerk an der Maschine steht und sich dann die Frage stellt, wieso funktioniert das nicht? Also auch praktische Fähigkeiten konnte ich entwickeln durch Praktikas oder eben auch durch die 3,5 Jahre im Labor. Ja.
Passiert das oft, dass eine Projekt nicht funktioniert, wie man das sich vorstellt?
Also ich war ja immer fast immer im Innovationsumfeld tätig in der Firma. Ob das jetzt bei IBM war während des Studiums oder dann jetzt in der Firma, bei der ich arbeite. Und wenn man im Innovationsumfeld arbeitet, ich glaube, dessen sollte sich jeder bewusst sein, da gehört Scheitern, gehört zum täglichen Geschäft. Innovationen sind nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Das heißt, oft scheitern die Dinge. Man sagt typischerweise in dem Fernelprozess, von 10 Innovationen schaffen es, oder von 10 Ideen schaffen es tatsächlich eine bis zwei vielleicht tatsächlich als Innovation dann an den Markt. Und entsprechend braucht man eine gewisse Resilienz, Frustrationstoleranz und eine intrinsische Motivation, an den Themen dran zu bleiben. Andererseits habe ich auch erlebt, jetzt in der Firma, in der ich arbeite, durch die Teams, in denen man integriert ist, viele kompetente Experten, mit denen man zusammenarbeiten kann, kann man auch richtige, harte Nüsse knacken, bei denen ich oftmals gedacht habe im Vorfeld, wenn ich abends heimgefahren bin als Projektleiter, ich habe keine Ahnung, wie wir in 2 Wochen dieses Problem lösen sollen, aber irgendwie schaffen wir es und wir haben es hingekriegt. Also man kann die Messlatte auch ganz schön ordentlich nach oben schieben und auch Probleme, die auf den ersten Blick als unlösbar dastehen, mit guten Teams, mit engagierten Experten, die durch kreatives Denken dann die Messlatte nach oben schieben und dann auch Dinge verbessern. Ja.
Du hast über Innovation gesprochen. Und Innovation heißt eigentlich, man arbeitet mit Sachen, die man nicht kennt. Man arbeitet mit Sachen, die noch nicht existieren.
Genau.
Ist das ein schönes Gefühl, an der Grenze des Wissens zu arbeiten?
Ja, das ist, finde ich, ein extrem tolles Gefühl. Ich glaube, ja, das bewegt einen, der im Innovationsumfeld arbeitet. Ich denke, man kann ja jetzt, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, gibt es ja sehr, sehr viele Funktionen. Aber Innovation ist definitiv jetzt keine verwalterische Funktion, sondern das ist eine Funktion, da geht es um Teamwork, Kreativität, die Messlatte nach oben zu heben oder der Erste zu sein, der etwas zum ersten Mal schafft und realisiert. Und ganz ehrlich, wenn man dann nach vielen Jahren ja, sieht, wie dann das Produkt, das man mitentwickelt hat, im Laden steht oder jetzt im Auto integriert ist, dann ist das ein echt sehr schönes Gefühl. Oder man kann sagen den Kindern, pass mal auf, hier habe ich mitgewirkt. Aber ich möchte es auch nicht schönreden. Es gibt auch oftmals eben, werden Projekte gestoppt oder Projekte scheitern, weil sie schlichtweg technisch nicht realisierbar sind. Und das gehört auch dazu. Und da sollte sich natürlich dann die Balance halten über die vielen Jahre, die man im Innovationsumfeld arbeitet. Ansonsten ist man wahrscheinlich irgendwann frustriert und macht dann was anderes. Aber ich finde es ein extrem tolles Gefühl, wenn man der ist, der zum ersten Mal etwas nach vorne pusht oder ein Produkt entwickelt und wenn man es tatsächlich dann auch am Markt sieht und kaufen kann.
Also kann ich das nur zustimmen. Für mich also was geholfen hat mit diesem Frustgefühl, war den Genuss, irgendwas zu verstehen. Wenn ich irgendwas verstanden habe, dann, okay, das ist schade, dass es nicht zu einem Produkt kommt, aber den Fehler mache ich nicht mehr, weil wir das jetzt verstanden haben.
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist auch leider Gottes so eine Sollbruchstelle im wissenschaftlichen System. Man redet ja auch bei wissenschaftlichen Publikationen typischerweise von den Erfolgen, also von den Dingen, die funktioniert hat. Und leider, und das gehört ja auch zum allgemeinen Wissen dazu, spricht man nicht so oft darüber oder überhaupt nicht darüber, zumindest nicht in Publikationen, was nicht funktioniert hat. Und das, was nicht funktioniert hat, ja, ist bedeutend mehr, würde ich mal behaupten. Und wäre super, wenn man das auch dokumentieren würde für die Nachwelt, damit dann die neuen Forscher engagiert wieder ins gleiche Messer reinlaufen. Haben wir auch intern jetzt erst im Lab diskutiert, weil wir festgestellt haben, bei einem Thema, da gibt es keine Publikationen. Und die Rookies haben dann gesagt, wir sind jetzt die Ersten, die das versuchen. Und unser Scientific Director hat dann gesagt, ihr seid vielleicht nicht die Ersten.
Ja.
Ihr wisst gar nicht, vielleicht haben das schon Forscher vor 10 Jahren versucht, aber sie sind gescheitert und haben eben nicht die Möglichkeit gehabt, es zu publizieren. Und deshalb ist es nirgends niedergeschrieben. Let's go for it, wir probieren es. Und ja, richtig. Also ich gebe dir recht, es ist natürlich, auch wenn man etwas nicht schafft, man hat trotzdem einen extrem hohen Erkenntnisgewinn. Und das wird auch mehr und mehr jetzt auch in Unternehmen wertgeschätzt, dass Teams riskante Projekte voranpushen und dann aber auch rechtzeitig die Reißleine ziehen, indem sie sagen, okay, die Option hat nicht funktioniert, wir müssen es irgendwie komplett anders machen. Den Optionsraum einzugrenzen, ist ja auch für ein Unternehmen schon extrem hilfreich in unserer heutigen komplexen Welt.
Du hast es schon jetzt mehrmals erwähnt, also wir arbeiten in Teams, ich muss es auf meine Experten zuhören. Design wird immer komplexer, wird immer schwieriger. Design, die leicht sind schon seit langem gelöst und die Welt wird immer komplizierter. Deswegen braucht man auch Teams. Man braucht Leute, die sich so in verschiedenen Fächern spezialisieren, die mehr in die Tiefe gehen. Es gibt auch Leute, die so eher Generalist sind, die mal den Überblick behalten, die Sachen vernetzen können. Wie sind also diese Teams heutzutage? Oder was sind das, wer sind die Physiker, die bei dir so ein Team bilden?
Also generell gehört, denke ich, bin ich überzeugt, zu einem guten Physiker gehören exzellente Noten, eine exzellente Ausbildung und idealerweise auch da eine gewisse Kontinuität. Ja, das Zweite, was nach meiner Überzeugung wichtig ist, heute immer mehr, wir exzellente Englischkenntnisse. Es schadet sicher nicht, wenn man im Ausland war, interkulturelle Kompetenz aufgebaut hat und exzellente Sprachkenntnisse hat, insbesondere Englisch. Das dritte, dem Thema Teams, gute soziale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen. Und das vierte, derjenige, der sich bei mir bewirbt, ich möchte von der Person sehen, dass sie intrinsisch motiviert ist, dass sie Ideen hat, idealerweise mir erklärt, was sie gerne machen möchte, mit eigenen Ideen auf mich zukommt, auch bewiesen hat, dass sie in der Vergangenheit außeruniversitär, an der Uni, vielleicht auch in einem Verein, in der Familie, wie auch immer, Verantwortung übernommen hat und engagiert ist.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, also du legst schon so ganz schon viel Wert darauf, dass die Studenten so eine gute Note beweisen können.
Das auf jeden Fall auch.
Und das wäre so die Kriterien dafür, dass man so eine Fachkompetenz dann da entwickelt hat. Und darüber hinaus, es gibt so eine Menge von Soft Skills oder etwas, das außerhalb den Tellerrand geht, die nur diese Profil abrunden.
Genau. Einer meiner letzten Chefs hat zu mir gesagt, Herr Bronner, 50% ist Physik, 50% ist Psychologie. Mhm. Und du kennst es wahrscheinlich, ich kann engagiert sein, ich kann ganz tolle Ergebnisse haben, wenn ich bei der Geschäftsleitung 1 Million Budget möchte für diese tolle Innovationsidee und ich kann nicht überzeugen, kann es sein, dass eine sehr gute Idee stirbt und das liegt nicht unbedingt dann an der Idee. Und deshalb bin ich überzeugt, dass beides sehr wichtig ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast diese Profil dann so gebildet für eine Person, die eher in einer Führungsposition, also als Manager, als Projektleiter sich interessiert. Aber gibt es da vielleicht so andere Profile?
Ja, ich denke, es gibt noch ein zweites Profil. Man redet da vom T-Shape-Experten. Also generell Kommunikation immer wichtig. Aber ich denke, was auch wichtig ist, also neben dieser generellen Expertise sollte man vor allem dann, wenn ich jetzt in der Führungsaufgabe einen Experten suche für eine ganz konkrete Fragestellung, dann achte ich natürlich, dass jemand, der neben dieser generellen Ausbildung, diesem generalistischen Wissen auch ein sehr spezifisches Tiefenwissen auf dem Gebiet hat, das ich suche. Ein Fachexperte sollte nach meiner Überzeugung beides mitbringen, also sehr breites generalistisches Wissen und dann aber auch ein sehr tiefes spezifisches Wissen, um eine spezifische Fragestellung auch schnell lösen zu können und auch entsprechendes tiefes Fachwissen parat zu haben.
Das muss so eine Bilanz geben zwischen die Kommunikationsskills und die Fachexpertise. Das wollte ich nochmal betonen und, genau. Und das kommentiert, weil nur die Kommunikation ohne die Fachkompetenz kann auch ziemlich gefährlich sein.
Ja, absolut. Also ich hoffe, ich habe das klar gemacht. Also gute Noten, exzellente fachliche Ausbildung, das ist die absolute Basis.
Worauf ich auch achte zum Beispiel, ist, was für Wahlfächer ein Student gewählt hat. Mhm. Ob er so ein schwieriger Wahlfächer hat, er also irgendwie Quantenphysik 1 und 2 gemacht. Selbst wenn er eine schlechte Note dabei bekommen hat, ja, weil die Fächer so schwer ist. Ja. Aber der hat trotzdem die Herausforderung angenommen.
Ja, absolut. Also ich bin da bei dir, wenn sich jetzt jemand bewirbt und der hat dann in der Schule chinesisch Mandarin gehabt, und da eine schlechte Note, würde ich sagen, Chapeau. Ich glaube, das ist der Punkt, was macht eine Persönlichkeit aus? Nur die guten Noten machen eine Persönlichkeit nicht aus. Wenn mir einer vernünftig vermitteln kann, er hat mal ein halbes Jahr, sage ich mal, sich etwas weniger aufs Studium fokussieren können, weil er eine Firma hochgezogen hat oder weil er an irgendeiner Stelle massiv soziale Verantwortung übernommen hat, dann zählt das auch, weil er zum Beispiel seine Eltern gepflegt hat, zu Hause, die einen schweren Unfall hatten oder sowas. Also ich glaube, das zählt heute auch mehr und mehr.
Also hier an der Hochschule München Wir haben ja auch so diese Möglichkeit, dass Studenten was extra machen. Also zum Beispiel, es gibt hier bei uns so diese Motorsport-Team, wo die Studenten so selber eine Fahrzeug entwickeln, die durch Wasserstoff getrieben würde.
Okay.
Das ist schon ein ziemlich interessantes Projekt. Ich habe so schon mehrere Studenten bei mir gehabt in der regenerativen Energietechnik, die da an dem Projekt teilgenommen haben. Also ich finde das super, dass sie sowas machen können. Das ist ein Aspekt. Also der andere Aspekt ist, also hier an der Hochschule, deswegen haben wir auch so über Anwendung gesprochen, wir sind also besonders orientiert an der Anwendung. Das sollte mal eine Ausbildung sein, die näher an der Industrie ist. Und die Profile, also die Leute, die sich bei uns bewerben, sind eher daran interessiert, in die Industrie zu gehen und was dort zu bewegen. Gibt es jetzt in der Industrie noch Platz für Physiker?
Auf jeden Fall. Also du hast es vorher gesagt, die Physik ist die Basis von wie viel Prozent des Bruttosozialproduktes?
Also nur in der Quantenmechanik 25%.
Genau, also ich, also per se, ich bin überzeugt, dass Physiker heute weiterhin sehr gute Einstiegspositionen haben, insbesondere in den großen Technologiekonzernen. Das ist hier im Raum Stuttgart beispielsweise, Trumpf, Bosch, aber auch die Automobilhersteller wie Porsche oder auch Mercedes. Dort sind auch Kommilitonen von mir untergekommen und arbeiten dort immer noch, gerade auch in der Automobilbranche. Die ganze Energietechnik wird boomen die nächsten Jahre. Allein um das Thema Klimawandel zu adressieren. Also Energiesysteme, Energiespeicherung, Energieerzeugung, das sind grundphysikalische Fragestellungen, die hier hochkommen. Dann mit den mathematischen Kompetenzen hat man nach meiner Überzeugung mit gewisser Spezialisierung auch einen sehr guten Einstieg im Bereich Computer Science. Also gerade wenn man Machine Learning, Data Science mitbringt, hilft einem das heute. Die werden gesucht wie, ja, das sind sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr wichtige Bewerber, ich sage es mal so, für die Firmen. Was nach meiner Erfahrung schwierig wird, jetzt mit einer universitären Ausbildung, die ich gemacht habe, bei kleinen mittelständischen Unternehmen unterzukommen. Mhm. Also ich spreche hier so von dem 50, 100, 500 Mann Unternehmen. Mein Eindruck ist, dort werden eher so diese ganz spezifischen Fähigkeiten gesucht. Da gibt es eine Konstruktionsabteilung und die suchen jemanden, der ein bestimmtes CAD-Programm beherrscht, um Konstruktionen zu machen für Holzbearbeitungsmaschinen oder für Spritzgussmaschinen, hier zum Beispiel HOMAG oder Arburg im Schwarzwald-Mitte, Schwarzwald-Nord. Da kann ich mir schwer vorstellen, wie ich als Physiker mit einer eher generalistischen Ausbildung einen Fuß durch die Tür bekomme. Genau.
Aber das auch,
Ideen, die ich jetzt angesprochen habe, Quantentechnologien, Computer Science, mit der breiten Ausbildung, mit einer gewissen Spezialisierung vielleicht auch noch oder Fokussierung, hat man da sehr gute Chancen.
Wäre diese Aussage auch wahr oder richtig für Startups, für Technologie-Startups?
Da ist die Frage, was will ich in diesem Startup machen? Typischerweise, also wenn ein Startup, ich habe das selber auch schon gegründet, im Prinzip muss ich von der ersten Sekunde an PS auf die Straße bekommen. Das heißt, in einem Startup kann ich kein Learning on the Job machen, sondern ich brauche jemanden, der eine ganz spezifische Qualifizierung hat, um etwas nach vorne zu treiben. Und wenn ich die habe im physikalisch-technischen Bereich, dann ja. Wenn ich die nicht habe, dann nein. Ja, also ich suche jemanden, der Marketing kann. Ich suche jemanden, der für dieses spezifische Produkt einen bestimmten Algorithmus programmieren kann, und zwar über die nächsten 2 Monate. Und ich habe keine Zeit, denjenigen einzuarbeiten. Der muss eigentlich von der ersten Minute an produktiv sein, weil sonst verbrennt man zu viel Geld. Aber natürlich werden auch viele Startups von Studenten, von sehr jungen, engagierten Studenten gegründet. Und es liegt einfach daran, dass die auf ihrem spezifischen Fachgebiet, wo sie Kompetenzen haben, eine geniale Idee entwickeln und sich dann andere suchen, die andere Kompetenzen mitbringen und dann das Ding hochziehen. Also ja und nein. Es gibt immer Boomzeiten für bestimmte Technologien. Ich kann mich erinnern, vor etwa 15 Jahren war es die Leistungselektronik. Der Plug-in-Hybrid wurde entwickelt, der Elektroantrieb wurde bedeutender. Entsprechend hat man plötzlich Leistungselektroniker gesucht. Wir haben Elektrotechniker gesagt, das studiert kein Mensch mehr. Das ist eigentlich Hochenergietechnik, Leistungselektronik. Das ist eher ein langweiliges Fach. Aber das war genau das Fach, in dem dann die Industrieunternehmen massiv Fachkräfte gesucht haben. Und heute reden wir von Digitalisierung. Und typischerweise die hardwareorientierten Unternehmen, die suchen händeringend Mitarbeiter im Bereich Computer Science, die diese oder im, ja, Big Data, Data Analytics, Data Science, Machine Learning, generell die Softwareentwicklungsverfahren kennen. Also die wissen, wie man hochqualitative Software produziert, entwickelt in agilen Teams. Und wenn man die Kompetenz mitbringt, hat man extrem gute Chancen, zurzeit einen Job zu finden. Das kann in 7 Jahren anders sein. Bevor ich studiert habe, war ich damals in Rottweil auf dem Arbeitsamt. Da gab es ja noch kein Internet. Es gab tatsächlich mal Zeiten ohne Internet. Das heißt, ich bin aufs Arbeitsamt nach Rottweil gefahren, um mich zu informieren über das Physikstudium, welche beruflichen Perspektiven dieses Studium hat. Und mir wurde damals gesagt, ganz schlecht, hohe Arbeitslosenquote und so weiter. Ich soll doch lieber Bauingenieur werden. Das war nach der Wende. Bauingenieure und Architekten wurden gesucht wie Sand am Meer. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, hat man keine Bauingenieure mehr gesucht und keine Architekten, weil die waren dann plötzlich arbeitslos, sondern Physiker. Also toi, 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 ich habe alles richtig gemacht, den richtigen Riecher gehabt. Und genau, ich glaube, jeder, der die Zeitung liest und merkt, wo gerade die Reise hingeht, kann da auch für ein Gespür entwickeln, wo die Industrie gerade Mitarbeiter sucht. Und die Themen habe ich genannt, was natürlich auch boomt oder noch nicht so boomt, aber zukünftig wichtig werden wird, sind Quantentechnologien sicher. Aber da stellen Firmen jetzt, glaube ich, jetzt nicht massiv tausende Mitarbeiter ein, sondern singuläre Experten. Das kann aber in 10 Jahren oder in 5 Jahren wieder ganz anders sein.
Also hier aus der Seite der Hochschule, ich kann das nur sagen, wir haben hier an der Fakultät 6 also unsere Modellbildungs-Simulationslab.
Simulation, genau. Ja.
Und wir treiben ja auch das Thema, also Machine Learning und komplexe Systeme. Ja. Also da also sind ich bin damit mit zuständig, also der Hauptzuständige dafür ist der Professor Cash. Also ich bin da im Labor auch mit involviert und wir suchen also das Thema Digitalisierung und Data Science auch an der physikalischen Technik also mitzutreiben, vor allem in unserem Masterprogramm, also Mikro- und Nanotechnologie. Das ist auch so eine Möglichkeit, die man hier hat. Ja, wollte ich nochmal kurz erwähnen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke, die Produkte heute, die werden ja auch immer komplexer. Und gerade die Automotive-Industrie, andere Industrien suchen ja sehr zuverlässige Produkte oder entwickeln sehr komplexe Systeme. Und da brauche ich auch neue Methoden, neue Simulationsmethoden, neue Optimierungsmethoden und neue Verfahren, und die muss ich beherrschen, um diese Produkte im Entwicklungsprozess, also um den Entwicklungsprozess schlank zu halten und die Produkte in ihrer Sicherheit und Robustheit abzusichern. Extrem wichtiges Thema, hat mich immer begleitet, egal wo ich war jetzt in der Firma, in der ich gearbeitet habe, ob das jetzt Photovoltaiksysteme waren, haben wir Systemsimulationen gemacht, ob das im Keramikbereich war, Keramikplatinen, haben wir Materialsimulationen gemacht, Phasengrenzen zum Beispiel oder dann im Research-Bereich, Corporate Research-Bereich der Firma gibt es natürlich eine große Simulationsabteilung, das weißt du auch, die finite Elemente-Simulationen machen. Das wird auch in Zukunft ein sehr bedeutendes Feld sein, bin ich überzeugt, weil die Produkte müssen robust sein und die werden komplexer Und wenn ich die Komplexität handeln möchte, dann brauche ich Computer Science Wissen.
Bevor wir das abschließen, was wäre dein Abschlusswort?
Punkt 1, ich selber habe es nie bereut, Physik zu studieren. Also ich fand es super, dass ich es durchgezogen habe. Und es hat mir immer geholfen und ich hoffe das natürlich auch für zukünftige Physiker, dass das so bleiben wird. Punkt 2, ergänzt das Fachprofil durch andere Kompetenzen. Also ich persönlich hätte vielleicht noch ein, zwei Semester BWL gerne studiert neben meinem Physikstudium, weil ich dann später in der Industrie gemerkt habe, dass ich sehr oft betriebswirtschaftliche Kenntnisse brauche und ich hatte dann immer die Zeit, mich nachzuqualifizieren, aber wenn man das natürlich von der Pike an schon gelernt hat, während dem Studium fällt es einem leichter. Und das Dritte, was ich sagen will, ja, man sollte, also mein Leitbild war, ich wollte immer etwas machen, wo ich gedacht habe, okay, das bringt die Menschheit und die Gesellschaft weiter, also das Thema Purpose war mir wichtig. Das befriedigt meine Neugier, ist spannendes Innovationsthema. Deshalb war immer so mein Leitstern und ich bin recht zufrieden, wie das so gelaufen ist. Arbeite in einer tollen Firma, toller Arbeitgeber, der einem immer viel Freiheit gehalten hat. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte zum Abschluss, ich hätte nie erwartet, als ich in das Berufsleben eingestiegen bin, dass der Weg so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Also man kann das auch nicht immer planen. Das läuft manchmal agil, manchmal ergibt sich eine Chance, manchmal geht eine Tür zu. Also man sollte sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, wenn man bei einer Firma einsteigt. Was mache ich dann in 20 Jahren? Sondern man sollte sich immer so für die nächsten 4, 5 bis 10 Jahre die Gedanken machen. Und dann ergeben sich die Dinge. Und wenn man einen guten Job macht, Leistung bringt, dann wird man in der Regel auch belohnt und kommt weiter, wenn man Karriere will oder bekommt andere tolle Projekte und Aufgaben, die einen befriedigen und bei dem man das Gefühl hat, ich mache was Tolles, was meine Neugierde befriedigt und ich lerne was Neues. So wie du es ja auch gesagt hast vorher. Das war vielleicht so mein Abschlussfazit. Ja.
Gut. Herr Dr. Wolfgang Brunner, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch danke für unsere Zuhörer. Also ich freue mich auf das nächste Mal. Also vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung nochmals und viele Grüße nach draußen zu den Podcast hören. Ciao.
Ciao, ciao.